Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Hallo. Na? Endlich wieder Zeit für eine Stunde Liebe. Und passend zum zauberhaften Frühlingswetter habe ich uns ein beschwingtes Best-of zusammengestellt. 5 ja ganz unterschiedliche Geschichten und Themen. Ich zähle mal auf, von hinten nach vorne. Was gibt es bei Pornodrehs für Tricks und Fakes? Ein Darsteller packt aus. Und wie könnte Sex in der Zukunft ablaufen? Vielleicht sind Roboter bald eine Option. Dann steht das Ende der Zweisamkeit an. Wir reden über alternative Beziehungsmodelle, weg von der Monogamie. Für manche Paare wird das zum Thema, wenn nach den ersten heißen Jahren der Partner oder die Partnerin keinen Bock mehr auf Sex hat. Unlust, das ist auch noch so ein Thema im Best-of. Ein Paar erzählt, wie unterschiedlich sie und er mit dieser Unlust umgehen. Und als Einstieg hören wir gleich erstmal ins Liebestagebuch. Ich bin Shanley Anwar und ich freue mich sehr auf diese Stunde Liebe mit euch zusammen.
Die Radio Wissen.
Ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Das passt doch gut zum Frühling. Im Liebestagebuch hat uns Lara, 32, Deutsch-Polin, die in Norwegen lebt, von ihrer neuen Bekanntschaft erzählt. Die hat auch polnische Wurzeln, was für Lara ziemlich spannend war. Weil die Sprache, also Polnisch, was Lara sonst vor allem mit der Familie spricht, so mit Oma am Küchentisch, diese Sprache wandert plötzlich ins Schlafzimmer. Ui. Und jetzt? Na, jetzt scheint die Begeisterung trotz allem für die neue Flamme doch langsam zu schwinden.
Wir haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und wir treffen uns offiziell eigentlich immer noch. Aber so in meinem tiefsten Inneren weiß ich eigentlich, dass ich das beenden sollte, weil ich merke, dass ich einfach nicht verliebt bin. Und ich merke, dass sie aber ein bisschen nicht in mich verliebt ist. Und dadurch entsteht irgendwie so eine, ja, wir wollen halt immer mehr unterschiedliche Sachen. Also für mich wird es halt immer klarer, dass es nur eine Affäre ist. Und für sie wird es halt, glaube ich, immer klarer, dass sie mit mir zusammen sein will. Und deswegen glaube ich, wir sollten das beenden. Wenn es zum Sex kam, da habe ich halt immer gemerkt, dass sie sehr angespannt ist. Zum Beispiel benutzt sie relativ viel Kraft, so, wenn wir miteinander Sex haben. Also sie drückt mich ganz nah an sich die ganze Zeit. Manchmal ist es so, dass sie so auf meiner Brust liegt und schon so meine eine Brust irgendwie so zerquetscht. Und dann schiebe ich sie so ein bisschen weg und dann kommt sie wieder näher und drückt mich halt wieder total stark. Und dann denke ich so, warum versteht sie nicht, dass das irgendwie schmerzhaft ist? Wir verstehen uns einfach nicht. Also es ist so, als würden wir im Bett irgendwie unterschiedliche Sprachen sprechen oder sowas. Deswegen, das klappt nicht. Ich habe keinen Spaß mit ihr, wenn ich Sex habe. Wenn sie mir da so ein polnisches Essen serviert, so eins meiner polnischen 3 Lieblingsessen, dann ist natürlich erstmal gute Stimmung, wenn wir uns irgendwie treffen. Ja, und sie hat schon mehrmals irgendwie Sachen gekocht und wir haben hier das heißt in Norwegen heißt das Utlendinger Butik, Ausländerladen. Da kann man so internationale Spezialitäten kaufen. Da kauft sie immer so ganz viel polnische eingelegte Sachen und so, ja. Also, und kommt dann zu mir und bringt das dann mit und so. Also, natürlich ist das toll, wenn sie das macht und wir haben gute Gespräche und sie ist eine Person, die Emotionen zeigen kann. Das gefällt mir gut. Sie ist direkt. Sie hat nicht Angst, irgendwie ehrlich zu sein. Für sie ist es ganz natürlich, mir zu sagen, dass sie mich toll findet, oder es ist ganz natürlich für sie zu sagen, dass, was sie an mir stört. Das gefällt mir und wir haben einfach einen guten Draht, wir haben gute Gespräche. Im Bett läuft es halt nicht. Wenn ich irgendwie mich so ein bisschen verletzlicher fühle und so weiter, dann denke ich, ach, es wäre echt ganz schön und das würde ja so gut klappen und so weiter. Und an manchen Zeitpunkten am Tag ist mir halt völlig klar, dass das absolut nichts wird. Also ich gehe das halt immer wieder durch und denke, ja, vielleicht ja, nein, aber vielleicht, also eher nicht. Also ich habe mich eigentlich entschieden, dass das nichts ist mit ihr.
Muss ja nicht immer direkt die große Liebe sein. Wie es bei Lara weitergeht, erfahrt ihr hier in einer Stunde Liebe, in unserem Liebestagebuch. Und wenn ihr selbst in dieser Rubrik mal von euren Beziehungs- und Sexgeschichten erzählen wollt, wir freuen uns über Bewerberinnen und Bewerber. Einfach Mail an deradiowissen.de. So, machen wir mal weiter mit einem Parkszenario, ne? Kaum kommt die warme Frühlingssonne raus und alles grünt. So lila Krokusse kriechen aus dem Boden und rosa und weiße Kirschblüten duften einem entgegen. Fahrradfahren macht gerade wieder besonders Spaß. Da kommen sie im Park einem paarweise entgegenspaziert. Lauter frisch Verliebte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt, finde ich, sehe ich überall im Frühling ganz viele davon. Oder vielleicht ist es auch so, dass manche Pärchen so vom Wetter euphorisiert sind, dass sie wieder so turteln wie am Anfang. Und dabei ja schwindet in fast jeder Beziehung dieses körperliche, die Finger nicht voneinander lassen können nach den ersten Jahren. Und manchmal, ja manchmal wird die Unlust bei ihm oder ihr zum Dauerthema und über kurz oder lang auch zum Problem für beide. Für eine Stunde Liebe hat sich Reporterin Noelle O'Brien Coker mit dem Stand in der Forschung zu Unlust auseinandergesetzt und mit einem betroffenen Paar gesprochen. Und zum Einstieg die Frage an Noelle, wie verbreitet ist denn die Flaute im Bett in längeren Beziehungen überhaupt?
Ziemlich verbreitet. Also in der wahrscheinlich größten deutschen Studie zum Thema Sex und lange Partnerschaften vom Jahr 2002, da kam raus, dass die Sexaktivität von Pärchen im ersten Beziehungsjahr durchschnittlich doppelt so hoch war wie die von Pärchen, die schon mehr als 4 Jahre zusammen waren.
Ist auch nicht überraschend.
Eigentlich nicht so richtig. Es muss auch kein Drama sein. Wird aber problematisch, wenn natürlich eine von beiden Seiten irgendwie unzufrieden ist damit. Ich habe mit einem Paar gesprochen, für das die Sexlosigkeit auf Dauer zum Problem geworden ist. Sie nennen sich Bene und Kati und sie ist dabei der Part, der nicht so viel Lust hat, sagt aber nach 4,5 Jahren Beziehung auch:
Früher dachte ich immer, wenn ich keine Lust habe, dann gibt es halt keinen Sex. Punkt. Heute ist mir klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn es für ihn ein Problem ist, so wenig Sex zu haben, ist es auch ein Problem für unsere Beziehung.
Die beiden probieren verschiedene Mittel und Wege aus, um sie zu motivieren. Nur 2 Beispiele. Eine Weile lang hat ein Sextoy nachgeholfen, das für klitorale Stimulation beim Sex sorgt. Das hat zumindest kurzfristig geholfen, aber nicht auf Dauer. Und sie hat jetzt im Herbst die Pille abgesetzt, von der man ja relativ sicher ist, dass sie das sexuelle Verlangen von Frauen nicht immer, aber teilweise doch erheblich drosseln kann. Und jetzt ist es allerdings noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, ob das definitiv einen Effekt hat oder nicht.
Ja, aber das Ganze ist ja so eine relativ klassische Konstellation, fast klischeehaft. Sie hat keine Lust und ja, entweder stimuliert muss sie werden oder sie muss verführt werden. Wie sehr ist das Ganze denn überhaupt so ein Problem der weiblichen Sexualität?
Also tatsächlich ist es in der überwältigenden Mehrheit der heterosexuellen Beziehungen so, dass die Frau irgendwann deutlich weniger oft will, ja, je länger die Beziehung eben dauert. Das Sexbedürfnis der Männer bleibt dagegen ungefähr gleich. Auch das ist ein Ergebnis der Studie, die ich schon angesprochen habe. Am Anfang passt das dann noch gut zusammen, aber dann klafft irgendwann meistens ein größeres Lustdefizit.
Ist das denn auch mal noch konkreter erforscht worden?
Ja, zum Beispiel von der relativ bekannten britischen Soziologin Catherine Hakim. Sie spricht auch von einem Male Sexual Deficit, also einem männlichen Sexdefizit, das unsere Gesellschaft ihrer Meinung nach weit über das Schlafzimmer hinaus beeinflusst. Stichwort erotisches Kapital, so heißt auch ein Werk von ihr. Hakim hat in einer internationalen Metastudie festgestellt, dass dieses durchschnittliche Gefälle bei Mann und Frau ziemlich durchgängig ist, also in allen möglichen Ländern und Kulturkreisen vorkommt. Ob das jetzt aber ein Problem der weiblichen Sexualität ist, kommt natürlich auf die Perspektive an. Man könnte ja auch sagen, durchschnittlich wollen Männer einfach zu viel Sex und sind damit dann selbst das Problem. Also mit der Schuldfrage kommt man in der Sache nicht so richtig weit.
Wir sprechen heute darüber, wie es ist, wenn in einer längeren Beziehung die Lust auf Sex vergeht oder sich ganz einstellt. D-Radio-Wissen-Reporterin Noelle O'Brien Coker hat mit einem Paar gesprochen, dem es so geht. Wir nennen die beiden Kati und Bene und ihre Aussagen haben wir einsprechen lassen, damit sie anonym und offen erzählen können. Also Noelle, die beiden haben ja bisher vor allem Dinge ausprobiert, die auf Katis Unlust ausgerichtet sind, oder?
Genau, und das ist auch so lange in Ordnung, habe ich das Gefühl, wie sie da auch selbst Potenzial drin sieht. Inzwischen findet sie ja auch, dass ihre Unlust nicht die ganze Beziehung diktieren kann. Aber auch für ihn, also für Bene, hat sich in der Haltung zu Sex einiges geändert. Früher hat er sich davon eher auf den Schlips getreten gefühlt, wenn sie ihn abgewiesen hat. Und heute ist ihm aber bewusst, dass er ihre Unlust nicht persönlich nehmen sollte. Und von einer ganz entscheidenden Erkenntnis haben mir beide Seiten unabhängig voneinander erzählt. Hier erzählt mal Kati davon.
Ich habe Sex nur gerne, wenn ich entspannt und einigermaßen ausgeglichen bin. In Stresssituationen oder wenn ich verunsichert bin, weil zum Beispiel irgendwas bei der Arbeit passiert ist, klappt es nicht. Für ihn ist Sex aber auch in Stresssituationen interessant, als Ausgleich oder als Ventil.
Hier hat Sex also ganz unterschiedliche Funktionen und braucht bei beiden teilweise ganz unterschiedliche Grundlagen, um zu funktionieren. Und deshalb betont Bene auch:
Man muss lernen, sich auf die Sexualität des anderen einzustellen. Schon rein körperlich wird Sex bei Frauen und Männern ja ganz unterschiedlich fabriziert. Also man muss anerkennen, dass es unterschiedlich funktioniert, schauen, wie es funktioniert und sich dann darauf einstellen.
Ja, klingt ziemlich vernünftig und sollte eigentlich jeder oder jede in einer Beziehung sich zu Herzen nehmen. Aber damit ist das Problem mit dem Lustgefälle noch nicht so richtig geklärt oder gelöst. Gibt es denn da irgendwie noch eine praktische Lösung?
Ja, also das ist so ein bisschen die Gretchenfrage des modernen Paares, sage ich mal. Im Fall von Kathi und Bene ist zum Beispiel, finde ich, noch eine Aktion erwähnenswert, die sie selbst den Pop-Sonntag nennen. Also eine feste Verabredung zum Sex zu einem bestimmten Zeitpunkt, einmal in der Woche. Und das hat für sie den Vorteil, dass sie halt weiß, wann was auf sie zukommt, sodass sie sich auch wirklich einstellen und darauf freuen kann. Und für ihn ist es gut, weil er weiß, wann er auch mal Avancen machen kann, ohne mit einer Abweisung rechnen zu müssen. Ne?
Mhm.
Und übrigens hat eine Studie von kanadischen Forschern festgestellt, dass eine Sexfrequenz von einmal in der Woche eigentlich optimal ist. Die Wissenschaftler schreiben in ihrem Paper, dass das gesellschaftliche Ideal lautet, je mehr Sex, desto besser. Und sie finden, dass dieses Ideal doch mal hinterfragt werden sollte. Und das scheint mir ein ganz besonders wichtiger Punkt, wenn wir über moderne Sexlosigkeit oder sowas sprechen. Auch in den Unterhaltungsmedien wird uns ja vermittelt, dass eine hohe sexuelle Aktivität erstmal die Norm und irgendwie auch gut und gesund ist. Ja, und da liegt halt der Schluss natürlich nahe, je mehr, desto besser.
Ja, Sexfrequenz ist auf jeden Fall ein Wort, das man sich merken muss. Aber manchmal ist es ja auch so, da kann weniger auch mehr sein.
Mhm.
Und es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der Qualität.
Ja.
Und da gibt es ja diesen Guru der Paartherapie, David Snash, der hat ja auch gesagt, Frauen legen wahrscheinlich manchmal mehr Wert auf Qualität beim Sex und ziehen es deshalb phasenweise dann auch vor, lieber gar keinen Sex zu haben, anstatt schlechten Sex zu haben.
Genau. Und in dem Zusammenhang kann man die Sexlosigkeit in einer fortgeschrittenen Beziehung ja auch als Qualitätsurteil verstehen oder als Aufforderung, eben aktiv an der Qualität des Sexlebens zu arbeiten. Generell findet zum Beispiel auch Bene.
Es ist doch schräg, dass Sex ein Thema ist, das so omnipräsent ist, aber irgendwie ist man dann doch zu undiszipliniert, um wirklich etwas dran zu ändern.
Die Quintessenz, das Sexleben will nun mal gepflegt werden, dann kann man vielleicht auch noch einiges rausholen.
Ja, schön wär's. Und wenn sich das dann doch vielleicht irgendwann mal erschöpfen sollte und es nicht so ist, dass man mehr rausholen kann. Was ist eigentlich mit so einem Thema offene Beziehung? Ist das vielleicht so ein längerfristiges Lösungsmodell?
Das ist ein richtig interessanter Punkt. Der US-Autor Daniel Bergner hat ja für viel Diskussion gesorgt mit seinem Buch Die versteckte Lust der Frauen, das vor ziemlich genau 2 Jahren hier in Deutschland erschienen ist. Und darin vertritt er die These, Frauen seien deshalb besonders schnell von ihren Partnern sexuell gelangweilt, weil sie evolutionsbiologisch gar nicht auf lebenslange Monogamie ausgelegt seien. Also für Paare, die aber im Grunde zusammenbleiben wollen, könnte aus dieser Perspektive die offene Beziehung theoretisch ein Weg sein, wenn man das emotional mitmachen kann. Bene sieht darin zum Beispiel schon ein gewisses Potenzial, weil er sagt, Sex und Liebe müssen nicht zusammenhängen.
Ach.
Ja, allerdings ist das bei Kathi ein bisschen anders. Sie steht dem Modell zwar nicht grundsätzlich negativ gegenüber, glaubt aber, dass sie selbst dafür einfach zu eifersüchtig ist. Und sie sagt auch, das ist vielleicht ganz wichtig, dass sie sich gar nicht zu anderen Männern sexuell hingezogen fühlt. Bergner würde jetzt vielleicht sagen, das ist irgend so ein psychologischer Trick, tief in ihr drin, da schlummert sie doch die heimliche Lust auf andere Männer. Aber klar wird ja wohl an dieser Stelle schon, neben der Evolutionsbiologie spielen einfach auch noch andere Faktoren eine Rolle.
Und bei jedem Paar ist das auch individuell anders. Danke nochmal an Noelle O'Brien Cook für diese Zusammenstellung. Also für Kathi und Bene kommt eine offene Beziehung nicht in Frage, für andere Paare schon. Alles hat angefangen mit Jelena und Paul. Ein Paar, das dem Journalisten Friedemann Karich offen erzählt hat, wie es andere Wege weg von der monogamen Beziehung ausprobiert hat. Die Geschichte wurde im SZ-Magazin veröffentlicht und es gab dann so viele, ja vor allem wütende Reaktionen darauf, dass Friedemann beschlossen hat, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen und ein Buch drüber zu schreiben. Titel: Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Da werden dann nicht nur Erkenntnisse von Biologen und Sexualwissenschaftlern zusammengetragen. Friedemann hat auch mehrere Paare getroffen, die ihre Zweisamkeit auf ja, verschiedene Weise geöffnet haben. Manchmal erfolgreich. Manchmal endete es aber auch mit einer Trennung. Wir starten mit einem Buchausschnitt, gelesen vom Autor selbst, aus dem Prolog.
Die Monogamie ist ein Desaster, zumindest statistisch gesehen. Fast jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden, Tendenz steigend. Die durchschnittliche Dauer einer Beziehung beträgt 4 Jahre. Rund die Hälfte der erwachsenen Deutschen ist schon einmal fremdgegangen. Affären sind der häufigste Grund für Scheidung. Kein Wunder. Ihre sexuellen Wünsche sehen über die Hälfte in ihrer Partnerschaft nicht erfüllt. Monogamer Alltag ist Lügen, Betrügen, Verletzen, Verlassen. Kollateralschäden, die Belastung der 20% alleinerziehenden Eltern, die Trauer der 160.000 neuen Scheidungskinder jährlich, die ungezählten Tränen, Diskussionen, Therapien. Die Einsamkeit vieler der über 50% Singles, die deutsche Großstädte heute bewohnen. Die Scheidungsraten in dieser Welt, so schreibt die Autorin Anne Waag, hätten angewandt auf die kommerzielle Luftfahrt schon lange zur Abschaffung derselben geführt.
Scheitern ist im monogamen Liebesmodell offenbar vorprogrammiert. Die Paare, mit denen Friedemann Karich gesprochen hat, die versuchen neue Wege zu gehen. Und warum es so schwer ist, neue Beziehungsformen zu finden, darüber hat mein Kollege Till Opitz mit Friedemann gesprochen.
Als erstes mal ist ein großer gesellschaftlicher Druck, da den Alten zu folgen. Jedes Narrativ, was wir hören, jeder Hollywood-Film, jeder Popsong erzählt dir von dir und deiner einen großen Liebe. Da ist nichts mit 3, 4 oder 5 oder mit Seitensprüngen oder offenen Beziehungen. Punkt 2, fehlende Vorbilder im Umkreis. Natürlich, die Eltern haben es auch schon immer so gemacht. Man folgt denen zur Not ins Unglück, man reproduziert die Muster. Und dann ist es einfach grundsätzlich nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, ob es schwieriger oder einfacher ist als die klassische Beziehung. Aber natürlich ist da sehr viel Kommunikation gefordert. Sieht man, glaube ich, an den Menschen in meinem Buch. Die reden alle wahnsinnig viel miteinander, wie wir das heute zum Glück in Beziehungen alle tun, aber sie reden vielleicht auch über schmerzhaftere Dinge und dem will man natürlich erstmal ausgehen.
Die haben dir jetzt sehr offen über ihre Liebesmodelle erzählt. Werden sie eigentlich nicht auch angefeindet wegen dem, was sie da tun?
Total. Das ist traurig und ein Grund, warum ich dieses Buch dann unbedingt machen wollte und warum ich auch finde, das hat eine gewisse Öffentlichkeit verdient, weil diese Menschen wirklich ein Coming-out haben. Das ist wie Homosexualität vor ein paar Jahrzehnten. Leider immer noch sind sie die Freaks und sie machen etwas anders und damit automatisch für den Mainstream etwas falsch. Und das Deprimierende daran ist, dass sich da Muster wiederholen. Die Mehrheit der Leute, die mit diesem Modell vielleicht auf den ersten Blick nichts anfangen kann oder da ein bisschen Angst davor hat, reagiert provoziert und irritiert. Das heißt, die sagen, will mir da jetzt jemand vorschreiben, was zu leben oder warum müssen die damit an die Öffentlichkeit gehen? Dass das eine Alternative ist, dass da jemand eine Tür für mich aufmacht und ich kann selber entscheiden, ob ich durchgehe oder nicht, das müssen wir, glaube ich, an jedem Beispiel wieder neu lernen. Zusammen über einen längeren Zeitraum sowas hinzukriegen, das finde ich schon wahnsinnig mutig und ehrlich und das hat mich interessiert.
Und wie haben die Paare eigentlich rausgefunden, dass sie eben diesen Wunsch vielleicht auch beide haben oder im Idealfall beide haben? Also wie haben die sich zusammengesetzt überhaupt?
Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach eine Ehrlichkeit. Wir haben ja vorhin besprochen, dass jeder mal an einen Seitensprung denkt. Und wenn es vielleicht nur die Faszination des Neuen ist, es gar nicht um irgendwelche bestimmten Menschen geht, sondern einfach um so ein Refreshment der Beziehung. Und der einzige Unterschied ist, dass die Menschen in dem Buch es geschafft haben, sich das gegenseitig zu sagen, was so super simpel klingt und gleichzeitig so brutal schwer ist, weil in dem Moment, wo ich meinem Partner sage, ey, ich habe körperlich Lust auf andere Menschen, da steckt immer eine mittelschwere bis gravierend schwere narzisstische Kränkung drin, weil man sowas ja nicht hat in unserem Ideal. Und das ist dieser kleine große Schritt, den die überkommen haben.
Ging da die Initiative eher von den Männern aus, eher von den Frauen zumindest, was du jetzt da gesehen hast?
Interessanterweise eher von den Frauen. Ich habe nicht mit 1000 Leuten geredet, aber ich habe, glaube ich, mit genug Leuten gesprochen, um da so ein kleines Finding haben zu können. Frauen scheinen gewissermaßen fantasievoller und offener zu sein, was eine Sexualität angeht und vielleicht auch ehrlicher. Männer, glaube ich, leiden immer noch stark unter dem Rollenbild des omnipotenten Supermans, der seine Frau zu bewachen und zu beschützen hat und zur Not anleint wie ein Hund, den man streicheln darf, aber auf keinen Fall mitnehmen. Frauen können, glaube ich, wenn sie einmal sich selbst dieses Eingeständnis gemacht haben und vielleicht dem Partner auch, viel besser mit dieser vielfältigen Sexualität auch umgehen.
Wie spreche ich das denn ganz konkret an? Also wenn ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner darüber reden möchte, heikel.
Total, ist ein langsames Vortasten, glaube ich auch. Ich bin nicht Dr. Sommer und ich möchte es auch nicht sein. Ich habe auch keine Patentrezepte. Deswegen sind, glaube ich, die Tipps in dem Buch genau eine Seite lang. Ich glaube, das muss jeder auf diesem Feld für sich selbst herausfinden mit dem Partner zusammen. Jede Beziehung ist einzigartig, jede Kommunikation ist einzigartig. Ich glaube, wenn man eine schöne, vertrauensvolle Beziehung hat, dann ist Platz dafür. Wenn mein Gegenüber ehrlich ist, sagt er, ja, hey, das verletzt mich jetzt vielleicht, aber ganz ehrlich, mir geht es gar nicht so anders. Und dann ist man ja schon genau diesen einen Schritt weiter. Es ist wie immer reden, 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 reden.
Heißt aber auch, eigentlich muss eine Beziehung richtig gut sein, richtig nah sein. Man muss in einer guten Kommunikation sein, um sowas ansprechen zu können.
es braucht ein Fundament, ja. Es braucht viel Liebe, viel Kommunikationsfähigkeit, viel Vertrauen, absolut.
Das heißt, wenn die Beziehung eh scheiße läuft, dann ist, glaube ich, eine Öffnung wahrscheinlich eine richtig schlechte Idee.
Das ist auch die Erfahrung, die die Menschen in meinem Buch mir immer wieder mitgegeben haben, die es vielleicht auch schon in anderen Konstellationen probiert haben und gesagt haben, das funktioniert nur, wenn du mit dir und deinem Partner grundsätzlich im Reinen bist. Dann kannst du alles drauf aufbauen.
Kann man emotionale und sexuelle Treue trennen? Also wie machen die Paare das?
Jein. Ich glaube, manchen Menschen fällt es leichter, manchen schwerer. Das Klischee sagt, es fällt Frauen schwerer. Ich habe anderes erlebt, ich weiß es nicht. Man kann es insofern trennen, dass, glaube ich, die Gefahr, sich zu verlieben, vor der viele Leute Angst haben bei einer Öffnung der Beziehung oder beim Seitensprung, ich glaube, die sinkt eher, wenn man mit dem Partner drüber redet und es kein so krasses Geheimnis ist, weil dann geht auch ein gewisser Reiz dann schon wieder weg und so eine Fluchtmöglichkeit, weil dann ist es wirklich einfach nur in Anführungsstrichen Sex und dann überhöht man es nicht mit irgendwie biografischen Sachen und sagt, ah, der Partner war irgendwie blöd zu mir und jetzt gehe ich fremd oder so, dann ist es einfach ein Bedürfnis. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, sich dagegen abzusichern, eben dieses Sexuelle und Emotionale zu vermischen.
Wie gehen die Leute mit Eifersucht um? Ich stelle mir das einfach schwer vor, selbst wenn man die Regeln hat, man ist zu Hause, guckt gerade Fernsehen und weiß, okay, die Freundin, der Freund ist gerade in Karlsruhe und ja, wer weiß.
Das ist schwer. Ich will überhaupt nie sagen, das wäre einfach. Das wäre sozusagen ein Produktversprechen, was ich nicht halten kann. Und dann kriege ich böse Briefe. Nein, das ist schwer. Und auch die Paare in meinem Buch, so reflektiert und progressiv sind, die kämpfen alle damit oder haben damit gekämpft. Einer bezeichnet Eifersuchtsabbau wie emotionales Yoga. Man dehnt sich und geht immer einen Schritt weiter und atmet tief durch. Und es tut auch manchmal weh, aber es tut auch irgendwie gut. Ich glaube, grundsätzlich mal zu erkennen, dass Eifersucht nicht vom Himmel gefallen ist und dass Eifersucht viel mit dem zu tun hat, wie ich mich sehe, wie ich den Partner sehe und die Beziehung sehe und dass ich daran was ändern kann. Ich glaube, das ist schon so ein erster wichtiger Schritt und das hilft schon unheimlich. Eifersucht ist keine Krankheit. Eifersucht wird gemacht und die mache ich mir selber und ich kann sie auch abbauen. Es gibt natürlich Leute, die werden nie eifersuchtsfrei sein und das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen nicht alles nackte Hippies sein, die herumspringen und uns beglückwünschen. Aber ich kann auch versuchen, mich für den Partner zu freuen, wenn er eine schöne Zeit hat.
Das ist dann schon ziemlich selbstlos, wenn man es in der offenen Beziehung schafft, sich für die Partnerin oder den Partner zu freuen, wenn sie oder er intime, schöne Momente hatte, mit wem anders. Friedemann Karich über sein Buch »Wie wir lieben« vom Ende der Monogamie, das im Frühjahr herausgekommen ist. Und die Infos dazu, die findet ihr auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite auf dradiowissen.de. Geht natürlich für alle Best-of-Themen. Wenn euch eine Geschichte mehr interessiert, einfach die komplette Sendung nachhören auf dradiowissen.de oder als Podcast oder bei Spotify. Es gibt so viele Möglichkeiten wie in der Liebe selbst halt. Und jetzt blicken wir in die Zukunft. Es geht um Sexroboter. Zu dem Thema gab es vor 3 Monaten in London eine Konferenz und Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel, der hat da über maschinenethische Fragen gesprochen. Ich wollte von ihm im Gespräch wissen, wie sieht es denn aktuell aus? Was für Sexroboter gibt es denn überhaupt schon?
Es gibt 2 Entwicklungslinien. Es gibt eigentliche Sexroboter. Dafür gibt es wenige Beispiele und die Beispiele sind auch wenig überzeugend, muss man sagen. Sie sehen einfach nicht genügend menschenähnlich aus und sie sprechen etwas holprig. Aber es gibt sie. Es gibt eine andere Entwicklungslinie, nämlich der Liebespuppen. Und die sehen heute schon unglaublich gut aus. Gut, in Anführungszeichen vielleicht, aber sie sehen wahnsinnig realistisch aus. Und natürlich experimentieren die Hersteller der Liebespuppen auch entsprechend und sie versuchen, ihren Puppen beispielsweise natürlich sprachliche Fähigkeiten zu geben. Und das hat auch schon funktioniert, ist ja auch relativ einfach, ihnen das zu verleihen und dann ist man schon wiederum beim Roboter angelangt. Und wenn sich beide Entwicklungslinien treffen, das kann man dann wirklich so sagen, dann haben wir in 10, 20 Jahren unglaubliche Beispiele, die manche Menschen sehr überzeugen werden.
Aber bisher sind diese Modelle ja vor allen Dingen Frauen, oder? Gibt es da nicht eine Diskussion vielleicht, dass so ein Sexroboter auch unisex sein könnte, mal männlich, mal weiblich?
Das ist interessant, das habe ich neulich mit meiner Kollegin diskutiert. Sie hat nicht nur vorgeschlagen, sondern regelrecht gewollt, dass es Modelle gibt, die Transformer sind sozusagen, die transformieren können in die eine oder andere Richtung. Das könnte man machen, absolut. Ich finde das im Moment auch etwas starr umgesetzt und das kann man machen. Man kann Maschinen schaffen, die beide Geschlechter haben, die viele Geschlechter haben, die übrigens auch meinetwegen ganz viele Geschlechtsteile haben, ganz viele Arme, ganz viele Hände. Man kann natürlich auch Maschinen implementieren, programmieren, gestalten und so weiter, die Aliens ähneln. Also man kann alles Mögliche machen.
Man könnte, aber es ist wohl in der Mache nicht wirklich so. Bis jetzt geht es eher darum, um menschliche Modelle irgendwie
nachzuahmen. Also im Moment orientiert man sich in der Tat an Menschen. Aber wenn ich auf Science Fictions schaue, wenn ich auf Geschichten schaue, die man sich ausdenkt, könnte es noch ganz andere Maschinen geben.
In der Forschung ist es aber so, dass nicht alle dem Thema gegenüber so positiv sind. Es gibt eine Roboterethikerin aus England, Kathleen Richardson, die die Kampagne gegen Sexroboter losgetreten hat. Wie sehen Sie diese Kampagne?
Ich glaube zunächst, wir brauchen die Diskussion. Ich sehe Sexroboter weder positiv noch negativ. Ich sehe sie einfach mal an. Ich versuche, die Chancen und Risiken herauszuarbeiten. Manche Argumente greifen mir allerdings zu kurz, der absoluten Ablehner. Ein Argument ist zum Beispiel, dass mit Sexrobotern eine Reduzierung stattfindet von Menschen. Und natürlich ist dann schnell gesagt, dass eine Reduzierung von Frauen stattfindet. Das stimmt einerseits und das müssten wir auch ganz genau anschauen. Andererseits muss man auch sagen, der Markt, der im Moment wirklich floriert und existiert, ist der für Sexspielzeug. Und dort findet auch sehr viel Reduktion statt, ohne dass sich jemand aufregen würde. Die meistverkauften Sexspielzeuge sind vermutlich Dildos und Vibratoren. Und mit solchen Geräten, mit solchen Maschinchen werden Männer aufs Äußerste reduziert, nämlich auf ihr Geschlechtsteil.
Also ist der Sexroboter sozusagen der Ersatz dann für den Mann? Aha.
Der Sexroboter ersetzt den Menschen, Frau oder Mann, aufs Ganze gesehen, und vielleicht kann ich da Frau Richardson auch wiederum etwas zustimmen, weil vielleicht ist die Reduktion eine andere, wenn wir den gesamten Menschen abbilden. Ich finde allerdings eine andere Diskussion viel wichtiger, nämlich ob wir Sexroboter zulassen sollen, die Kinder darstellen, denn das könnte ernsthafte Schwierigkeiten mit sich bringen.
Da geht es ja auch um die Diskussion therapeutische Wirkung, wenn man jetzt an Pädophile denkt.
Richtig. Und ich würde auch sagen, wenn man kindliche Sexroboter in Therapien einsetzt und die Therapien funktionieren, dann ist wenig dagegen einzuwenden. Wenn uns das allerdings entgleitet, wenn die kindlichen Sexroboter in Bordellen meinetwegen angeboten werden oder in Vergnügungsparks oder was auch immer, was wenig wahrscheinlich ist, aber wenn uns das Ganze entgleitet, dann hätte ich doch starke Bedenken. Und in der Tat müssen wir deshalb die Diskussion führen in Bezug auf Frauen, in Bezug auf Kinder, in Bezug auf Menschen überhaupt. Auch männliche Sexroboter werden geschaffen, auch männliche Sexpuppen, und wir müssen darüber natürlich diskutieren. Ich würde aber davor warnen, erstmal das alles zu verdammen, Petitionen zu starten, die vielleicht im Moment auch überhaupt keinen Sinn ergeben, und ich würde etwas abwarten, in Ruhe forschen, und dann können wir uns zum Beispiel auch auf politischer Ebene Maßnahmen überlegen.
Gut, erstmal entwickeln, um zu sehen, was überhaupt möglich ist. Und da scheint weniger das Körperliche, sondern vielleicht auch mehr die Kommunikation für viele an der Idee vom Sexroboter interessant zu sein, sich unterhalten zu können, oder?
Das Unterhalten ist eine ganz, ganz wichtige Sache in diesem Kontext. Und ich glaube, die Sprache und die Stimme sind überhaupt hier in diesem Bereich entscheidend. Von daher würde ich sagen, ja, der Markt geht vermutlich in die Richtung, dass es nicht bleibt bei bloßen Sexpuppen, die man ja bedienen kann, sondern dass sich zumindest natürlich sprachliche Fähigkeiten als Standard durchsetzen werden. Dass man wirklich motorische Fähigkeiten aller Art entwickelt, dass die Sexroboter uns streicheln können in allen möglichen Bereichen, auf alle möglichen Arten und Weisen. Das kann man machen, aber das muss man nicht machen. Das birgt natürlich auch viele Gefahren. Der Roboter, der uns anfassen kann, kann uns natürlich auch verletzen. Und da müssen die Anbieter natürlich aufpassen. Also meine Prognose ist, Liebespuppen, die sprechen können.
Und da sagen manche Wissenschaftler, die kommen 2050, und andere glauben, 2025 ist es schon soweit. Wir werden sehen, und vielleicht werden wir hier auch darüber berichten. Ihr hört eine Stunde Liebe und gleich wird's zum Schluss unserer Frühlings-Best-of-Sendung noch so ein kleines bisschen pornoesk. Why not? 2,5 Jahre lang hat er als Pornodarsteller gearbeitet, mit über 200 Frauen geschlafen und dabei auch gelernt, wie vor der Kamera getrickst wird. Till Krämer hat unserer Reporterin Patricia Grohm von seinem alten Job erzählt und zum Schluss gibt es heute also einen kleinen Blick hinter die Kulisse der Pornoindustrie. Und da musste Till oft auch mit Pannen kämpfen.
Meine ersten Drehs waren ein richtiges Trauerspiel. Also ich hatte, der erste Dreh war ein Casting mit mehreren Männern. Da ist das nicht so aufgefallen, weil dann immer mal ein anderer Mann eingesprungen ist. Aber eben mein zweiter Dreh war sozusagen alleine. Die ganze Verantwortung lag auf mir und einer anderen Frau. Und das war echt, das war traurig. Ich bin immer irgendwie, keine Ahnung, nach einer Minute oder so gekommen. Ich war total aufgeregt und die Frau war auch heiß und alles. Und das war sehr, sehr schwer für mich. Ich habe dann zum Glück irgendwann gelernt, dass man durch die Atmung, durch eine tiefe Bauchatmung und so, dass man den Orgasmus dann nahezu endlos herauszögern kann und dann aber trotzdem auch auf Kommando kommen kann, was auch wichtig ist beim Dreh. Und damals war mir das alles noch nicht so klar und das waren so sehr, sehr unbeholfene Zeiten. Ansonsten gibt es auch immer wieder so, zum Beispiel beim Analverkehr, dass die Frau nicht richtig vorbereitet wurde und das ist kein schöner Anblick. Also ich kann sowas nicht gut sehen. Oder eine Frau hat mal ihre Tage bekommen währenddessen und irgendwie war voller Blut und ich kann doch kein Blut sehen.
Gibt's denn oder gab's denn eigentlich auch so Tricks am Set? Also vielleicht auch so optische Tricks, mit denen gearbeitet wurde?
Ja, es gibt so den Trick, wenn jetzt ein Darsteller nicht kommen kann oder so, dann wird das mitunter irgendwie gefaked mit irgendwie so einer Mischung aus, keine Ahnung, Eiklar und keine Ahnung was, irgend so ein ganz spezielles Rezept. Und wir haben eine Produktion auch mal gemacht, die... Das war so ein bisschen so kunstpornomäßig angelehnt und da sollte die Frau ganz viel Sperma abbekommen, also irgendwie quasi literweise und dann haben wir damit so rumgespritzt und ja, auch wenn ich jetzt irgendwelche Weltbilder zerstöre, das ist nicht alles mein Sperma gewesen, aber in den meisten Fällen ist das doch irgendwie ehrliche Arbeit gewesen, also ich hab auch mal gedopt ausprobiert insofern, also das sind vielleicht so die Tricks auch, dass viele so auch einfach irgendwelche Präparate nehmen. Ich hatte damit allerdings nicht so tolle Erfahrungen, bei Viagra zum Beispiel hatte ich dann irgendwie einen riesen dicken Schädel und irgendwie total angeschwollene Augen und Kopfschmerzen und keine Ahnung, so aus wie nach 50 Runden mit Mike Tyson. Zum Glück war eine gute Visagistin an dem Tag da. Da habe ich dann die Finger von gelassen. Cialis ist aber recht beliebt, so, das ist ein bisschen milder. Manche, das sind also vielleicht so die krassen Trickser, die spritzen sich tatsächlich das Teil hoch mit so einer Insulinnadel in den Schwellkörper rein und eine höchst gefährliche Sache, weil kleiner Überdosierung kann dann schon so ein, im Prinzip so eine Dauererektion entstehen, dass das nicht mehr abläuft, das Blut, und dann geht es irgendwie mit schwarz angelaufenem Penis in die Notaufnahme. Nicht so geil irgendwie. Und da habe ich dann gesagt, da möchte ich auch nicht mitspielen in dieser Liga, weil wenn mein Körper das so wenig will, dann will ich ihn nicht irgendwie auch noch so zwingen auf diese Weise. Ne? Also dann muss man sich ja fragen, ist das überhaupt der richtige Job für mich?
Till Krämer hat übrigens nicht nur aus gesundheitlichen Gründen mit den Pornodrehs aufgehört. Zu viele Tripper und so. Nee, es war auch eine neue Liebe im Spiel. Und da schließt sich der Kreis. Das war's. Eine Stunde Liebe mit Shanli Anwar geht zu Ende. Ich danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.